Stadtradio Göttingen. Eine Stunde, ein Thema.
In Europa wird wieder gewählt, und zwar die EU-Abgeordneten. Alle wahlberechtigten EU-Bürger dürfen darüber entscheiden, wie das Europäische Parlament künftig zusammengesetzt wird. Am 26. Mai heißt es dann auch in Deutschland, ran an die Stimmzettel. Vorab beschäftigen wir uns auf der 107,1 die ganze Woche mit verschiedenen Aspekten rund um Europa. Zu den größten Herausforderungen der letzten Zeit zählt ohne Zweifel der geplante Austritt Großbritanniens aus der EU. Wir schauen uns heute einmal die Ursachen dafür an und diskutieren auch, was das für die Zukunft der EU bedeutet. Dabei werfen wir auch einen Blick auf den zunehmenden Populismus. Da das beides große Themenkomplexe sind, beschäftigen wir uns heute auch ausnahmsweise mal mehr als eine Stunde mit der aktuellen Situation. Zu Gast sind dabei Harm Adam in seiner Funktion als Vorsitzender der Europa-Union Göttingen und Andreas Busch, Professor für vergleichende Politikwissenschaft und politische Ökonomie an der Universität Göttingen sowie Brexit-Experte. Das Interview mit den beiden haben wir übrigens vor den neuesten Entwicklungen in Großbritannien und Österreich aufgenommen. Durch die Sendung begleitet sie heute Jennifer Bullard und ich bin auch redaktionell verantwortlich für den Inhalt. Bevor wir gleich loslegen, gibt es zur Einstimmung nochmal etwas Musik. 28 Mitgliedstaaten, davon 19, die auch den Euro als Währung besitzen und rund 512 Millionen Bürger. Das sind nun mal einige Zahlen rund um die Europäische Union. Am 26. Mai ist in Deutschland Wahltag. Denn dann entscheiden wir wieder darüber, wer ins Europäische Parlament einzieht. Nachdem die britische Premierministerin Theresa May zuletzt mehrmals mit ihrem Brexit-Deal in London gescheitert ist, müssen auch die Briten das neue Europäische Parlament mitwählen. Und das kann für Zündstoff sorgen. Die Brexit-Partei von Nigel Farage hat in den letzten Umfragen große Stimmenanteile verbuchen können und damit sogar die beiden großen Parteien, nämlich Labour und Tories, in Bedrängnis gebracht. Grund genug für uns im Stadtradio, zu den aktuellen Wahlen einen Rückblick auf die Entwicklungen der EU zu werfen. Und dazu habe ich heute den Vorsitzenden der Europa-Union Göttingen, Harm Adam, und Andreas Busch, den Professor für vergleichende Politikwissenschaft und politische Ökonomie von der Universität Göttingen, zu Gast. Wie bewerten Sie denn die aktuelle Situation in Europa, Herr Adam?
Die aktuelle Situation in Europa ist gekennzeichnet durch eine Spannung. Vor dem Ausgang der Europawahlen werden sich die Populisten von links und rechts durchsetzen und eine destruktive Mehrheit im Europäischen Parlament bekommen. Oder werden die in Anführungszeichen proeuropäischen Anführungszeichen Kräfte doch eine Mehrheit der Wählerstimmen und der Abgeordnetensitze erringen und danach dann auch, was wir von ihnen fordern, die Kraft besitzen, zusammenzuarbeiten, Personalpakete zu schüren und Europa auch inhaltlich voranzubringen.
Wenn wir uns das nochmal aus wissenschaftlicher Sicht anschauen, Herr Busch, wie würden Sie das bewerten?
Mit etwas weniger sozusagen Aufregung als Herr Adam. Denn ich glaube nicht, dass, so wie er das genannt hat, die Mehrheit der proeuropäischen Kräfte in Frage steht. Aber es stehen in der Tat Herausforderungen vor der europäischen Wahl im Raum. Und es ist gar keine Frage, dass die populistischen Kräfte, die sehr europaskeptisch sind, EU-skeptisch, wahrscheinlich deutlich gestärkt sein werden. Das ist aber ein Thema, mit dem wir umgehen müssen. Und ich würde dazu raten, dass eher etwas gelassener anzusprechen, denn sonst erhöht man selbst die Fallhöhe und ist dann am Ende mit dem Wahlergebnis in einer Situation, in der man selbst eine Niederlage eingestehen muss. Und das kann kein guter Ansatzpunkt sein, gerade für die proeuropäischen Kräfte.
Wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie die Wahlbeteiligung seit 1979 von knapp 62% jetzt auf etwas mehr als 42% 2014 gesunken ist, also im Prinzip je größer die EU geworden ist, desto weniger Menschen gehen wählen. Was sind denn dafür eigentlich die Ursachen?
Ich will einfach davor warnen, das zum einzigen Gütesiegel zu machen. Also 1979 haben Sie natürlich einen Effekt, dass zum ersten Mal eine Volkswahl des Europäischen Parlaments stattfindet. Das ist eine Besonderheit und da sind besonders viele Leute hingegangen. Wahlbeteiligungszahlen schwanken, die gehen rauf und runter. Das sehen wir auch auf der nationalen Ebene. Natürlich ist aus vielen Gründen zu befürworten, dass die Bürgerinnen und Bürger sich an der Wahl beteiligen. Aber es ist auch ganz klar, dass die europäischen Wahlen für die Leute etwas weiter weg sind. Und nun wollen wir mal schauen, also ob die Mobilisierung dieses Mal funktioniert. Ich bin gespannt und hoffe darauf, dass es eine etwas höhere Wahlbeteiligung gibt. Wir müssen aber auch sehen, das schwankt sehr stark unter den Ländern. Also das einfach sozusagen in einer Zahl zusammenzufassen, negiert, dass es da große Unterschiede zwischen den Ländern gibt.
Ja, da mein Einwurf von hier. Wir hatten damals 1979 durchaus auch in der Bundesrepublik Deutschland eine Wahlbeteiligung von über 70%. Das waren schon 15% weniger als bei Bundestagswahlen. Aber es gab dort echt eine Aufbruchsstimmung für Europa. Man wollte durch eine hohe Wahlbeteiligung auch dafür einstehen, dass man dem Europäischen Parlament mehr Rechte zubilligt. Denn damals hatte das Europäische Parlament nur das Haushaltsrecht. Mitnichten war da die Rede von großen Mitentscheidungen im Übrigen. Damals war eine echte Aufbruchsstimmung und was Herr Professor Busch eben völlig zu Recht aufgeführt hat, es gibt eben extrem unterschiedliche Wahlbeteiligungen zwischen den Staaten. Beim letzten Mal haben wir in der Bundesrepublik Deutschland schon mal einen kleinen Sprung nach vorne mit 2% Steigerung der Wahlbeteiligung gemacht und in der Slowakei war der Minusrekord mit 14% Wahlbeteiligung, weil dort generell in der Bevölkerung eine große Frustration mit der Politik in der Slowakei selbst vorherrschte und Europa nimmt und nahm man dort noch viel stärker nicht ernst in seiner Funktion, auch auf die Mitgliedstaaten dann einzuwirken, den Rechtsstaatsprozess dort zu fördern und gerade in der Slowakei, aber in anderen Staaten rechne ich dieses Mal auch mit einer gesteigerten Wahlbeteiligung, weil die Bürger in Staaten, wo die Populisten zurzeit auch schon an der Regierung sind, dadurch auch zum Ausdruck bringen wollen, die europäische Ebene nehmen wir ernst und ich setze darauf, dass es dort auch proeuropäische Mehrheiten gerade in diesen Staaten, zum Beispiel in Polen, dann insbesondere geben wird.
In der Bundesrepublik sogar noch besser als Herr Adam meint. Wir haben nämlich die Wahlbeteiligung damals um fast 5 Prozentpunkte gesteigert. Also das, aber wie gesagt, das schwankt und wir müssen einfach zur Einordnung sagen, generell in allen Staaten geht tendenziell die Wahlbeteiligung runter. Von daher, das ist nichts Besonderes für die EU. Trotzdem, wie gesagt, ich bin immer dafür und rufe auch immer dazu auf, sich auf jeden Fall zur Beteiligung. Die Demokratie muss die Sache der Bürgerinnen und Bürger sein. Das ist sie am besten, wenn die Wahlbeteiligung hochgeht.
Aber da bleibt ja immer noch der Punkt, die Wahlbeteiligung beim letzten Mal war wirklich unter 50%. Und da bleibt ja die Frage, wie repräsentativ ist die Wahl denn überhaupt?
Selbstverständlich ist jede demokratische Wahl, egal wie viele Personen dorthin gehen, wenn Wahllisten in einem demokratischen Prozess aufgestellt wurden und Kandidaten sich in einem rechtsstaatlichen Verfahren zur Wahl stellen, unabhängig von einer Wahlbeteiligung demokratisch legitimiert. Das muss man ganz klar sagen. In den USA ist eine Wahlbeteiligung von unter 50% bei den Präsidentschaftswahlen, bei den Kongresswahlen die Regel. In der Schweiz bei Volksabstimmungen ist sie stets schwankend. Darauf kommt es nicht an. Aber nochmal zum Ausgangspunkt. Deshalb spreche ich auch bei dieser Wahl von einer gewissen Schicksalswahl. Wir haben immer wieder Schicksalswahlen, aber wir stehen vor entscheidenden Weichenstellungen. Je höher die Wahlbeteiligung ist, das ist meine große Hoffnung, desto weniger werden die Ränder gestärkt, weil, nenne ich hier die Wähler der AfD, die sind zu einem sehr hohen Grad motiviert, zu dieser Europawahl zu gehen und ein Zeichen zu setzen gegen Europa.
Und was wir da auch nochmal so ein bisschen berücksichtigen müssen, wenn wir jetzt zum Beispiel über Brexit und auch über die Wahlen sprechen, ist es ja so, dass meistens die älteren Menschen dann wirklich wählen gehen. Am Beispiel Großbritanniens lässt sich ja das zum Beispiel auch beim Brexit-Referendum sehr gut erkennen. Der Großteil der 18- bis 49-Jährigen hat damals für den EU-Verbleib gestimmt, die Generation 50+ aber für den Austritt. Und jetzt wird ja auch immer stärker gefordert, dass zum Beispiel schon 16-Jährige wählen gehen dürfen für das Europaparlament. Inwiefern reicht das denn aus oder sollten die Stimmen der jungen Bevölkerung vielleicht dann auch stärker gewichtet werden, weil sie ja am Ende noch länger mit den getroffenen Entscheidungen leben müssen? Also so eine Art Altersschlüssel.
Nein, das kann nicht sein. Das würde das fundamentale Gebot der Gleichheit der Bürgerinnen und Bürger verletzen. Man kann die jungen Leute allerdings nur dazu aufrufen, eben mehr zur Wahl zu gehen. Die tun das seltener. Sie sind nicht nur weniger, das hat demografische Gründe, sie sind auch systematisch geringer in politischen Parteien organisiert, also haben eine größere Distanz zum politischen Betrieb und sie beteiligen sich weniger. Wer das tut, verzichtet auf Teilhaberechte, verzichtet auf Einfluss. Und dem kann man dann auch nachher eigentlich nur sagen, wenn euch das Ergebnis nicht passt, fasst euch an die eigene Nase, redet mit euren Altersgenossinnen und Genossen und schaut, dass die auch zur Wahl gehen. Wenn ihr was zu sagen habt, dann ist die demokratische Wahl, das hat Herr Adam ja eben auch nochmal betont, der richtige Weg, um sozusagen Beteiligung zu zeigen und Einfluss auf die Ergebnisse zu nehmen.
Ich kann das nur ergänzen. Einer meiner ersten Staatsrechtler, dem ich begegnete, Professor Stark, 1985 bis 87, er forderte dann schon ein Wahlrecht abhängig von der Zahl der minderjährigen Kinder, um dieses so zu gewichten, weil die Eltern immer mehr Verantwortung trügen, dann auch für Zukunftsentscheidungen mehr Verantwortung hätten als Singles. Wir können das übertreiben. Es gilt das demokratische Prinzip. Vielleicht kommen wir dort zum Europäischen Parlament noch. Aber grundsätzlich one man, one vote. Und das ist dann auch keine Frage der Senkung des Wahlalters, sondern das ist eine Frage der Mobilisierung der Jugendlichen, gerade für diese Themen. Und ich bin da ein wenig optimistisch, dass wir hier in der Bundesrepublik Deutschland zumindest, ich denke an Fridays for Future, die Jugendlichen sind bereit, sich in kurzfristigen Projekten zu engagieren. Sie sind dann nicht im Anschluss bereit, sich langfristig zu engagieren. Das ist natürlich das Problem. Aber ich setze darauf, dass wir zumindest dieses Mal eine höhere Mobilisierung in der Jugend dann auch erreichen. Und wenn Sie dann auch merken, dass Ihr Votum Einfluss auf die Wahlergebnisse dann am Ende hat, hoffe ich darauf. Und wir müssen alles dafür tun im Bereich der politischen Bildung, etwa an den Schulen, aber auch darüber hinaus, dass wir hier dieses politische Bewusstsein dann wieder schaffen, wie wir es in den 70er Jahren, als die politischen Parteien auch alle Volksparteien waren, schon einmal hatten.
Wenn wir so bei dem politischen Bewusstsein auch nochmal bleiben, der Brexit, der ist ja auch wirklich immer noch in aller Munde und sehr aktuell. Einige hoffen ja auch immer noch, dass der vielleicht am Ende doch noch abgeblasen wird. Wie wahrscheinlich ist denn diese Option überhaupt?
Die ist sehr unwahrscheinlich. Die Verbindung zu unserem Thema ist ohnehin, da will ich nur darauf hinweisen, eine lose. Also aus der kontinentaleuropäischen Perspektive und aus der EU-Perspektive gibt es häufig die Idee, die Briten treten aus, weil ihnen die Europäische Union nicht passt. Man muss aber darauf hinweisen, dass dieses Votum 2016 großer Unzufriedenheit mit dem Status quo, ich würde sagen, nur zum Teil etwas mit der konkreten Europäischen Union zu tun hat. Also von daher das Wissen darum, was die Europäische Union eigentlich macht, das war in Großbritannien nicht sehr verbreitet. Die Kampagnen, mit denen wir ja alle vertraut sind, der berühmte rote Bus und die angeblich 350 Millionen Pfund, die pro Woche nach Brüssel fließen, das hat alles nicht viel mit Information zu tun gehabt. Es war sozusagen eigentlich eher Desinformation. Ich kann nur zwei Beispiele dafür anbringen. Der Chef des Nationalen Statistikamtes von Großbritannien, der hat sich sofort dagegen gewandt und hat gesagt, die Zahl mit den 350 Millionen, die stimmt nicht. Das ist trotzdem fröhlich weiterverbreitet worden und es hat keine Wirkung gehabt, seine Intervention. Und eine zweite Illustration ist vielleicht folgende. Am Tag nach dem Referendum war die zweithäufigst bei Google in Großbritannien gestellte Frage, was ist eigentlich die Europäische Union? Also da kann man sehen, die konkrete Manifestation der Europäischen Union war nur ein Teil sozusagen der bestimmten Faktoren für dieses Votum.
Das möchte ich nur ergänzen, nicht widersprechen. Die Briten haben mehrheitlich entschieden, we want to take back control. Also wir wollen unsere nationalen Souveränitätsrechte dann wiedergewinnen. Das war ein Kernmotto der Kampagne, die EU zu verlassen. Sie lernen jetzt, wenn es um die Frage neue Handelsabkommen beispielsweise geht, Moment mal, wir sind doch nur gut 60 Millionen Briten in unserem Vereinigten Königreich. Sie wollen Handelsabkommen der EU mit anderen Staaten 1:1 übernehmen. Wer hat das bislang gemacht? Die Färöer Inseln und andere aus dem alten Commonwealth. Aber beispielsweise Südkorea hat den Briten die kalte Schulter gezeigt und gesagt, Moment mal, da haben wir mit gut 512 Millionen Europäerinnen und Europäern verhandelt. Da haben wir uns darauf eingelassen, das Freihandelsabkommen so abzuschließen, wie wir es getan haben. Aber ihr seid nur 60 Millionen davon. Ihr seid nur die zweitgrößte Wirtschaftsmacht in der EU. Wir müssen, wenn, neu verhandeln und 1:1 mit euch schon gar nicht. Ich möchte nur die Differenzen aufzeigen, was die Erwartungshaltung der negativen Mehrheit, also derjenigen, die austreten, war. Sie träumen noch immer in Teilen in der älteren Generation vom alten Empire. Und jetzt müssen sie sehen, wie diese Träume zerplatzen. Auch wenn die Gruppe derjenigen, die zu der Entscheidung stehen, nach wie vor eine ganz erhebliche Gruppe ist. Und ich wüsste nicht, wie ein Referendum, wenn wieder die Schmutz- und Schmieren- und Lügenkampagnen gestartet werden, wie es ausgehen würde. Nicht? Das nur als ergänzender Gedanke.
Also sozusagen gefährliches Halbwissen, das 2016 zum Jahr für den Brexit geführt hat. Wir schauen uns gleich nochmal genauer an, wie sich das Verhalten der britischen Regierung bewerten lässt und vor allem, was die Entscheidung zum EU-Austritt auch in der Schottland-Frage bedeutet. Bis dahin hören wir aber erst einmal Musik von The Clash mit London Calling. Sie hören eine Stunde ein Thema auf der 107,1 und ich habe ja anfangs schon mal darauf hingewiesen, heute nehmen wir uns ausnahmsweise auch einmal mehr als eine Stunde Zeit, um über den Brexit und den zunehmenden Populismus in Europa zu sprechen. Wir schauen jetzt nochmal genauer auf Großbritannien. Da scheiterte Theresa May, die Premierministerin, mit ihrem Deal zum Brexit ja bereits dreimal und auch das Referendum, das 2016 zum Brexit führen sollte, bleibt weiterhin diskutabel. 51,9% der Wählenden hatten sich damals für den EU-Austritt ausgesprochen. Und genau darüber spreche ich jetzt mit dem Brexit-Experten Professor Andreas Busch von der Universität Göttingen und mit Harm Adam, dem Vorsitzenden der Europa-Union Göttingen. Herr Professor Busch, inzwischen ist es aber so, dass es ja auch zahlreiche Pro-EU-Demonstrationen in Großbritannien gibt. Und wenn man sich das jetzt mal so anschaut, Theresa May hatte ja gesagt, sie will den Brexit auf jeden Fall durchbringen. Das Volk hat es damals entschieden. Und kann man da nicht vielleicht auch sagen, da verhält sich die Regierung so ein bisschen wie ein trotziges Kind, das aus Stolz und vielleicht auch aus verletzter Eitelkeit jetzt trotz der klar negativ absehbaren Folgen weiterhin bei diesem Entschluss einfach verharrt?
Naja, das ist die Gefahr bei einem Referendum. Und das Referendumsresultat muss man dann ja aber akzeptieren. Man kann ja nicht sagen, oh, Entschuldigung, ihr habt falsch abgestimmt. Wir als Regierung wissen das besser. Wir machen das jetzt doch nicht. Also Frau May hat ja mit ermüdender Eintönigkeit immer wieder diesen eigentlich unsinnigen Spruch Brexit means Brexit, also Austritt bedeutet Austritt, wiederholt. Und alle beteiligten politischen Kräfte, jedenfalls die beiden großen politischen Parteien, sind bei der letzten Parlamentswahl 2017 damit angetreten, dass sie das Referendumsresultat umsetzen wollen. Das Problem besteht darin, dass sich dafür keine Mehrheit im Unterhaus findet, weil letztlich ein Teil der konservativen Partei sich dem verweigert. Und das sind ausgerechnet die, die besonders dringlich raus wollen. Wie man das sozusagen logisch erklären kann, das muss man vielleicht als Kontinentaleuropäer nicht. Bei den Briten ist das mit der Logik ein bisschen anders. Und das ist ziemlich widersprüchlich. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Regierung jetzt sagt, wir lassen das mit dem Brexit sein. Es kann natürlich sein, dass die Regierung ein weiteres Mal versucht, dieses Austrittsabkommen durchs Parlament zu bringen. Und dass das dann eventuell eine Mehrheit bekommt, weil man eine Verknüpfung herstellt und sagt, danach machen wir nochmal ein Referendum. Ja, also wir ratifizieren das als Parlament und dann geben wir das aber nochmal ans Volk und das kann dann sozusagen sehr konkret beschließen, ob diese Austrittsdetails, ob sie das gut finden. Denn 2016 war es ja so Status quo, also drinbleiben oder irgendwie raus und alles Schöne, was ihr euch vorstellen könnt, ist da drin. Das ist also so ein bisschen so eine Freibier-für-alle-Mentalität gewesen. Jetzt ist es sehr konkret und es ist auch sehr deutlich, dass das Nachteile hat und dass man einen Einfluss verliert. Man verliert innerhalb Europas Einfluss. Man hat, wie Herr Adam das eben schon gesagt hat, auf der weltweiten Ebene natürlich sehr viel weniger Einfluss. Und da kann es schon sein, dass das britische Volk sich dann dagegen entscheidet. Aber da wäre ich auch vorsichtig. Also es ist weiterhin knapp. Es ist nicht so, dass wir eine große Veränderung des Meinungsbildes sehen können. Und das ist offen. Aber wie gesagt, das ist die einzige Möglichkeit, die ich sehe, dass Brexit vielleicht doch noch nicht realisiert wird.
Der Wissenschaftler hat eben sehr anschaulich geschildert, wie er das Referendum bewertet. Demokratietheoretisch ist es eben höchst fragwürdig, Volksabstimmung gleich auf welcher Ebene durchzuführen, wo wir wissen, beziehungsweise gar nicht wissen, wo wollen wir denn hin? Was sind die Entscheidungsalternativen, nur raus, aber wohin? Das Wohin fehlte und wir müssen, wenn wir ein Votum dem Volk unterbreiten, müssen wir auch genau wissen, was sind eure Entscheidungsalternativen. Das wäre gegebenenfalls ein ausgehandelter Brexit-Vertrag oder der Verbleib. Deshalb emotional sage ich, die Briten sollen bleiben. Rational sage ich auch mit Blick auf die Erosion des Parteiensystems, wo ich nach wie vor sehr skeptisch bin. Das Votum im Juni 2016 war ein Unglück, aber der Verbleib wäre womöglich eine Katastrophe auch für die Europäische Union.
Viele sagen ja, der größte Fehler wäre auch gewesen, dass es damals nicht vorher ein festgelegtes Quorum gegeben hat. Inwiefern sollte die Politik eigentlich von vornherein, wenn sie ein Referendum macht, nicht das im Hinterkopf behalten eigentlich?
Ich würde mal die Prognose wagen, dass dieses Referendum von 2016 in die Lehrbücher der Staatsrechtslehre und der Politikwissenschaft eingehen wird als das Negativbeispiel, wie man es nicht machen soll. Es ist ganz klar, man sollte vorher Programme vorlegen, man sollte Lösungen vorlegen. Das hat man auch in Großbritannien schon gemacht. Ich erinnere nur 2014 an das schottische Unabhängigkeitsreferendum. Da gab es ein Weißbuch vorher, darüber wurde diskutiert. Das kann man machen und man kann Quoren einführen. Nun muss man sagen, dass das ins britische System nicht gut reinpasst. Die haben keine geschriebene Verfassung. Da gibt es keine erforderlichen Mehrheiten wie bei uns. Wenn man das Grundgesetz ändert, braucht man 2/3 Mehrheiten in beiden Kammern des Parlaments. Das ist in Großbritannien nicht so. Aber man sieht jedenfalls von der politischen Warte her, wie gefährlich es ist, wenn man eine ganz, ganz knappe Mehrheit hat und dann als zweiter Schritt, und das ist ja der eigentliche politische Fehler von Frau May gewesen, als zweiter Schritt dann versucht, sozusagen auf Biegen und Brechen die Position der Extremsten dieser knappen Mehrheit umzusetzen. Also es ist ja gerade nicht unternommen worden, dass man aufeinander zugeht und sagt, jetzt müssen wir, brauchen wir irgendeine Form von Kompromiss. Das heißt, wäre bei dem Vorhaben zum Beispiel so vorstellbar gewesen, dass man sagt, wir gehen raus, aber wir machen das auf möglichst weiche Art und Weise. Also dieses Referendum, wie gesagt, ist ein Lehrbuchbeispiel dafür, wie man es nicht machen soll.
Sie haben mir gerade schon ein Stichwort gegeben mit Schottland und das Referendum von 2014 angesprochen. Damals hat sich Schottland ja gegen die Unabhängigkeit von Großbritannien ausgesprochen und beim EU-Referendum, also beim Brexit-Referendum, haben die ja damals dafür gestimmt, in der EU auch weiterhin zu bleiben. Jetzt gibt's ja wieder schon neue Bestrebungen eines Unabhängigkeitsreferendums von Großbritannien. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass Großbritannien selbst an dieser ganzen Brexit-Frage zerbrechen wird?
Das ist jetzt wirklich Schauen in die Glaskugel. Wir wissen es nicht. Nur noch eine Ergänzung. Herr Professor Busch mag mich korrigieren, aber nach dem britischen Verfassungsrecht hat das Referendum überhaupt gar keine bindende Wirkung für das britische Parlament gehabt. Solche Voten, die man dem Volk unterbreitet, sind quasi nur eine beratende Stimme des Parlaments. Das Parlament ist für die Krone Trägerin der Souveränität im Vereinigten Königreich. Deshalb, die Parlamentarier könnten insoweit das Votum auch insoweit ohne weiteres korrigieren oder in eine andere Richtung lenken oder sagen, ja, wir haben euer Votum damals verstanden, aber jetzt kommen wir damit nicht zu Potte. Wir wissen nicht, wie es weitergehen soll. Wir stehen vor folgenden Alternativen und das unterbreiten wir euch. Nächste Frage. Eine Zersplitterung des Vereinigten Königreichs, sage ich es ganz offen, können wir grundsätzlich nicht wollen. Wir wollen ja gerade das mitgliedstaatliche, das nationalstaatliche Denken, zumindest Herr Professor Busch und ich, gehe ich davon aus, wir wollen dieses Denken überwinden, um dort in der Europäischen Union so etwas wie einen europäischen Bundesstaat zu etablieren mit seinen Mitgliedstaaten, die es eben nicht mehr nötig haben, in der Kategorie der Nation dann zu denken, dass auch die verschiedenen Nationalitäten sich in verschiedenen Mitgliedstaaten dann auch nicht ständig dann um die Frage einer Unabhängigkeit im Rahmen der Europäischen Union streiten. Ich verweise nur auf Spanien und auf die Katalanen und solche Fragen. Da bin ich insofern doch Befürworter dessen, dass wir über die Mitgliedstaaten und in die Strukturen der Europäischen Union ein föderalistisches Staatengebilde haben, wo die Nationen, die es in mehreren Mitgliedstaaten dann auch gibt, erkennen, Moment mal, wir bedürfen da keiner mitgliedstaatlichen Unabhängigkeit.
Darf ich dazu kurz, weil ich es etwas anders sehe. Es ist richtig, dass das Referendum nur beratenden Charakter hatte. Aber da ist eben die Reibung und die Spannung zwischen einer staatsrechtlichen Perspektive, das steht sogar in dem Referendumsgesetz drin, dass es nur sozusagen beratende Funktion hat. Aber am Morgen, nachdem die Entscheidung feststand, ist der Premierminister zurückgetreten und niemand hat die Frage gestellt, ob man das sozusagen ignorieren kann. Das ist die faktische Macht von so einem Referendum. Gerade deshalb sollte man vorsichtig damit umgehen. Ich komme zurück auf Ihre Frage, ob eventuell und paradoxerweise daraus ein Auseinanderbrechen des Vereinigten Königreichs folgen könnte. Die Gefahr ist in der Tat gegeben. Ich würde sie allerdings im Gegensatz zu Ihrer Frage eher geringer sehen im Fall Schottlands aus verschiedenen Gründen. Wenn man argumentiert in Bezug auf den Brexit, und Sie haben recht, 60% der Schotten haben fürs in der EU bleiben gestimmt und das begründet mit enger ökonomischer Verflechtung, dann muss man sagen, die Verflechtung zwischen Schottland und England ist nochmal sehr viel stärker. Also das wäre für die Schotten enorm ökonomisch kostspielig. Eventuell wollen sie es trotzdem, das kann man nicht ausschließen. Aber man bräuchte auch eine Verständigung mit der britischen Zentralregierung. Ob es die wirklich geben wird, da habe ich meine Zweifel. Gefährlicher für das Auseinanderbrechen halte ich eine Vereinigung Irlands. Also sozusagen, dass Nordirland sich abwendet vom Vereinigten Königreich und der irischen Republik zuwendet. Dafür gibt es eine völkerrechtliche Grundlage, das Karfreitagsabkommen, in dem sich alle Beteiligten dazu verpflichtet haben, dass wenn die Bewohnerinnen und Bewohner der irischen Insel sozusagen eine Vereinigung wünschen, dass dem dann stattzugeben ist. Und man muss sagen, dass die ökonomische Entwicklung der Republik Irland ja enorm positiv gewesen ist über die letzten Jahrzehnte. Früher war es immer so, dass Nordirland der entwickeltere Teil war, der reichere Teil, und die irische Republik der letzten 100 Jahre war lange Zeit ein Armenhaus, wie auch schon davor. Mittlerweile hat sich das umgedreht und Nordirland ist deutlich schwächer, wächst weniger, als das die irische Republik tut. Und von daher kann sich da einiges verändern. Es wäre eine Paradoxie oder eine Ironie der Geschichte, wenn die konservative Partei, die mit ihrem vollen Namen Konservative und Unionistische Partei heißt, ausgerechnet der Auslöser dafür wäre, dass das Vereinigte Königreich ein kleines Britannien wird.
Zur Ergänzung, es gibt schon protestantische Nordiren, die länger dort leben und befürchten, dass es nun zu einer scharfen Grenze auch zwischen der Republik Irland und Nordirland kommen soll, die jetzt die irische Staatsbürgerschaft bereits beantragen, um für sich die Wirkung eines harten Brexit bzw. dessen, was jetzt in den nächsten Jahren auf uns zukommt, wenn wir keine Zollunion als Gegenstand einer Vereinbarung haben, dann beantragt haben. Das nur dazu, wie konfus die Situation wirklich vor Ort ist. Und ich kann den Briten nur anraten, dass, was sie vereinbart haben mit der Europäischen Union, gegebenenfalls um Ergänzung mit Blick auf eine Zollunion mit uns zu vereinbaren, sauber rauszugehen. Und wir nehmen sie ja dann eines Tages, wenn sie geläutert zurückkehren wollen, nehmen wir sie sicherlich auf. Großbritannien ist ein europäischer Staat und so, weil dieses Land alle Aufnahmekriterien erfüllt, haben wir die Pflicht, in europäischer Solidarität diesen Mitgliedsantrag dann auch wieder positiv zu bescheiden. Nur weil sie einmal rausgegangen sind und schnell wieder rein wollen, das wollen wir nicht sanktionieren.
Sie sprechen da auch noch einen interessanten Punkt an, nämlich mit der Staatsbürgerschaft. Es ist ja mittlerweile auch so, dass immer mal Briten hier in Deutschland die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen, damit sie halt weiter hier leben können. Das ist ja ein Problem, was auch viele Deutsche zum Beispiel in Großbritannien dann betrifft. Aber wenn wir nochmal so ein bisschen darauf schauen, dass Großbritannien jetzt raus aus der EU will, die EU hatte ja dann auch erstmal natürlich schockiert reagiert, weil niemand wirklich damit gerechnet hatte, dass es doch so weit kommen wird. Und dann hieß es ja, man wollte es denen nicht so einfach machen, weil das könnte ja dann sozusagen auch Vorbildfunktionen für andere Länder haben, die ja ebenfalls vielleicht so Bestrebungen haben, die EU zu verlassen. Wie sieht es denn überhaupt so in anderen Ländern aus? Also inwiefern müssen wir fürchten, dass jetzt zum Beispiel auch andere Länder nachziehen? In Frankreich gab es ja zum Beispiel auch schon diese Frexit-Bestrebungen. Und Ungarn ist natürlich auch nicht unerwähnt zu lassen.
Ja, da gibt es aber eine sehr eindeutige Faktenlage. Also die Popularität der Europäischen Union ist in allen 27 Mitgliedstaaten und sogar auch im 28. der EU sozusagen gestiegen. Es ist gar keine Frage, dass der Brexit nicht dazu geführt hat, was man 2016 ja befürchtet hat, ein Dominoeffekt. Also jetzt tritt eines aus, dann kommen mehrere andere. Dem ist nicht so. Also alle Umfragen, die wir da haben, sind sehr solide. Und ehrlich gesagt, das, was die Briten da vorexerzieren, dass sie seit 3 Jahren irgendwie versuchen, sich darauf zu einigen, wie sie denn nun eigentlich konkret raus wollen, das dient als ein ganz, ganz schlechtes Beispiel. In der Beziehung hat Großbritannien der Europäischen Union unerwartet einen Dienst erwiesen. Denn gerade auch die Austrittsverhandlungen haben ja dazu geführt, dass die EU-27 sich unglaublich schnell auf gemeinsame Positionen geeinigt haben und die durchgehalten haben über die 2,5 Jahre der Verhandlungen. Das hatte man nicht erwartet. Und man muss auch sagen, dass die Briten ja durchaus versucht haben, diese Einheit aufzubrechen. Man hat also, was ja nicht gerade ein freundliches Verhalten war, beständig irgendwelche Emissäre in die einzelnen Hauptstädte geschickt. Man hat versucht, einzelne Länder aus dieser Einheit rauszubrechen. Das hat alles nicht funktioniert. Also ich würde sagen, im Moment müsste das Urteil lauten, dass der Brexit-Prozess die EU-27 eher gestärkt und vereinigt hat und eben gezeigt hat, dass kein attraktives Ansinnen ist.
Auch die autoritären Regierungen, wie gerade in Polen und Ungarn, wissen gerade bei diesen Ländern sehr genau, dass 70-80% ihrer Bevölkerung dafür sind, in der EU zu verbleiben. Nur ein Beispiel. Ich bin nun auch Vorsitzender der Deutsch-Polnischen Gesellschaft, nicht? Wenn wir die Situation und den Europawahlkampf in Polen beobachten, da gibt es jetzt eine europäische Koalition, da ist weitgehend die Opposition vereinigt. Das ist eine wirklich starke Kraft, die sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Partei Recht und Gerechtigkeit der PiS liefert. Aber selbst PiS plakatiert mittlerweile auf seinen Plakaten und während Veranstaltungen die Europasterne, die Europaflagge, weil sie sagen, wir wollen nur ein anderes, ein besseres Europa. Es geht nicht um die Frage eines Austritts. Selbst Herr Orban weiß sehr genau, gerade auch in wirtschaftlicher Hinsicht, wer doch Hilfen, Strukturhilfen gibt, dass womöglich während der Kampagnen gegen Herrn Soros und Herrn Juncker dann Strukturmittel dann auch veruntreut wurden. Das bedarf der Aufklärung. Da werden die europäischen Rechnungsprüfer schon sehr genau schauen. Sorgen macht mir aktuell zurzeit wirklich Italien. Das muss man klar sagen, wo der Populist Salvini doch so eine hohe Popularität gewinnt, dass er in den Umfragen mittlerweile schon bei 37% dann steht, auch zu den Europawahlen, und wo er hin möchte, das erschließt sich hier bis heute nicht. Für Frankreich, da haben wir allen Anlass, Präsident Macron zu unterstützen. Aber selbst Marine Le Pen ist vorsichtiger geworden. Sie hat sich verabschiedet vom Gedanken, aus dem Euro auszutreten. Sie sagt nur, wir müssen die Verträge grundsätzlich neu verhandeln, aber der Austritt aus der Eurozone, den hat sie erstmal in der Priorität nach ganz hinten als letztes Mittel, wenn man ihren Vorstellungen nicht entgegenkommt, dann so bezeichnet.
Nur zur Ergänzung ein paar Zahlen. Also selbst in Polen und in Ungarn sind höchstens ein Fünftel der Bürgerinnen und Bürger dafür, aus der Europäischen Union rauszugehen. Das heißt, 80%, selbst in diesen beiden Ländern, sind dafür, in der EU zu bleiben. Die fühlen sich durchaus sehr europäisch, und das, wie gesagt, hat nichts damit zu tun, dass ihre Regierungen vielleicht sich trotzdem auf andere Weise verhalten. Italien ist in der Tat das Problem. Da sind so hoch in den 20er-Prozentzahlen sind Leute im Moment dafür, aus der Europäischen Union rauszugehen. Aber selbst dort ist das sozusagen weniger als ein Drittel. Das müssen wir immer im Hinterkopf halten. Also es ist ganz klar, in fast allen Ländern ist das unter 20%. Das heißt, dass 4/5 der Bevölkerung in den meisten Ländern der Europäischen Union die Mitgliedschaft halten wollen.
Das heißt, ich verstehe Sie jetzt richtig. Sie sehen jetzt nicht unbedingt den Zusammenhang dazwischen, dass die Menschen in der EU bleiben möchten, aber trotzdem Populisten an der Regierung haben.
Ja, das mag uns verwirren, aber es ist so. Und Polen ist ein hervorragendes Beispiel dafür. Die polnischen Bürgerinnen und Bürger empfinden sich sowieso schon immer als ganz klar europäisch. Aber sie sind auch Anhänger der Europäischen Union. Und sie sind es nicht nur, weil die Europäische Union sehr viel Geld nach Polen schickt, sondern es ist eine gewisse Spannung darin. Aber die kann Herr Adam bestimmt viel besser erklären, weil er sich in Polen viel besser auskennt als ich.
Ja, um das nochmal auszuführen. Wir müssen uns klar machen, wenn nationale Wahlen anstehen, wird nicht über eine Mitgliedschaft oder über Strukturreform in einer Europäischen Union abgestimmt. Bei der letzten nationalen Wahl in Polen in 2015 wurde, das müssen wir immer im Hinterstübchen behalten, auch eine Regierung abgewählt. Und da hat man dann die größte Oppositionspartei gestärkt. Vergessen wir nicht, PiS hat bei den Parlamentswahlen nur 37% der Wählerstimmen erreicht, aber durch die Aufteilung des Landes in 6 Wahlbezirke und dem System de Hond dann doch die absolute Mehrheit der Abgeordneten errungen, obwohl 43% der Wählerstimmen als Opposition im Parlament vertreten sind. Also, wir denken alle, Verhältniswahlrecht und PiS steht für die Mehrheit der polnischen Bevölkerung. Nein, das tut diese Regierung nicht. Allein die Opposition war zersplittert und das linke Wahlbündnis hat ganz knapp den Sprung ins Parlament verpasst. Dann wären sogar über 50% der Bevölkerung in Oppositionslager dann gewesen. Die Polen haben eine Regierung abgewählt. Sie wollten Sozialleistungen. Das Kindergeld ist noch heute der Renner in der ländlichen Bevölkerung insbesondere. Deshalb verzeichnet PiS auch stabile Umfragewerte. Und wir müssen uns einfach nur fragen, schafft es die Opposition dann, sich so zu vereinigen, dass sie dann, was in dieser politischen Situation dringend not täte, dann auch mit vereinigten Wahllisten zur Parlamentswahl im Herbst dann anzutreten.
wenn ich das mal jetzt so schlussfolgere, also Ihrer Meinung nach droht der EU nicht irgendwann so in den nächsten 50 Jahren der Zerfall?
Oh, wer 50 Jahre behauptet, vorausschauen zu können, ist ein Scharlatan. Nein, das können wir natürlich nicht sagen. Und es ist nicht so, dass die Europäische Union nicht vor großen Herausforderungen steht. Sie steht vor großen Herausforderungen, sie tut das auch schon in dieser Wahl. Wir haben am Anfang der Sendung ja schon darüber gesprochen, dass vermutlich eben die populistischen, zum größten Teil der rechtspopulistischen Parteien, da einen Aufschwung erfahren werden. Wir wissen aber nicht, inwieweit die sich dann auf eine Fraktion einigen können. Also es ist ja eine Paradoxie, wenn man sagt, sozusagen eine Internationale der Nationalisten, das ist ja ein Widerspruch in sich selber. Und von daher wissen wir überhaupt nicht, ob die sich einigen können. Aber die werden, wenn sie eine Fraktion bilden, dann ist in der Tat die Gefahr, dass die langjährige informelle Kooperation der beiden größten Fraktionen, also das ist die Europäische Volkspartei und das ist die SD-Gruppe, die Sozialdemokraten, dass die eben keine Mehrheit mehr alleine haben. Dann gibt es aber noch ein paar andere europafreundliche Fraktionen, nicht von den Grünen über die Liberalen und so weiter. Also da wird man neue Wege begehen müssen. Das wird eine Herausforderung und man wird vermutlich auch irgendetwas anbieten müssen. Also wie die neue Mehrheit aussieht, die sich für einen Kommissionspräsidenten findet, das wissen wir heute noch nicht. Ich warne davor, hier zu große Hürden aufzurichten und sozusagen zu viel Selbstfestlegungen, was man alles nicht machen will. Das ist meistens nicht klug, das führt nicht zu besseren Wahlergebnissen und man hat nach der Wahl ein Glaubwürdigkeitsproblem. Ich würde nicht ausschließen, dass auch eine Kommission letztlich dann Mitglieder aus den europaskeptischen Fraktionen als Mitglieder hat. Ich denke, das ist eine realistische Perspektive, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Ganz ähnlich, wie wir auch in der Bundesrepublik uns damit auseinandersetzen müssen, was eigentlich die Regierungen sein werden, die in den Landtagswahlen in Ostdeutschland im Herbst gewählt werden.
Es stehen hier mehrere Szenarien in der Tat in den nächsten Jahren auf der Agenda. Die EU-Kommission hat ein Weißbuch zur Zukunft der EU herausgegeben und dort 5 verschiedene Szenarien entwickelt. Ich nenne nur die eine. Wir setzen fortan nur auf den Binnenmarkt. Für mich keine Option, zumal es auch eine Rückentwicklung gegebenenfalls bedeuten würde. Die andere ist, dass weiter so wie bisher und wenn wir keine konstruktiven Mehrheiten zum einen im Parlament, aber auch im Ministerrat finden, wird es dabei bleiben. Nächste Option, und da setze ich dann doch ganz stark drauf, wobei ich manchmal mir die Frage stelle, welche Staaten da mitmachen sollen, bei welcher Frage, das ist die Frage, diejenigen, die mehr tun wollen, tun mehr. Und da appelliere ich an die deutsche und die französische Regierung, insofern die Rolle des Motors der europäischen Integration dann wieder aufzunehmen. Präsident Macron hat es insofern nötiger als eine deutsche Bundesregierung, weil er hat mit europapolitischen Fragestellungen zu kämpfen und nationalen Fragestellungen. Er muss beide Ebenen zugleich bespielen, während wir hier doch noch immer trotz des Aufkommens der AfD ganz überwiegend eine proeuropäische Stimmung dann haben und unsere Bevölkerung so den Reformbedarf mit Blick auf Europa gar nicht so sieht. Aber wir werden Politikfelder, ich nenne nur die Klimapolitik, wozu wir uns auf europäischer und Weltebene verpflichtet haben, schon ambitioniert ist. Aber dort werden wir noch ambitioniertere Ziele uns in den nächsten Jahren zu setzen haben. Wir sind in weiten Teilen handlungsunfähig in der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Da plädiere ich eindeutig dafür, dass wir auch dort Mehrheitsentscheidungen im Europäischen Rat bekommen und insoweit die europäischen Verträge dann fortentwickeln. Wir wollen es zurzeit versuchen mit der ständigen strukturierten Zusammenarbeit im Bereich der Verteidigungspolitik, sogenannte PESCO. Da stehen wir ganz am Anfang und Europa ist eben dadurch gekennzeichnet, dass die Mühlen eben wirklich zu langsam mahlen und mit den Herausforderungen, die wir in dieser Welt haben, nicht Schritt halten. Aber am Ende haben wir es doch über 70 Jahre der europäischen Integration immer wieder doch noch hingekriegt, die Kurve zu kriegen, unsere Institutionen fortzuentwickeln, Kompetenzen auf die europäische Ebene dann auch zu verlagern und dort kluge politische Entscheidungen zu treffen. Dass ich sage, das europäische Projekt hat Zukunft. Ob es im Kreis der 27, demnächst wieder 28 oder 35 aufgestellt sein wird, das ist eine ganz andere Frage. Und ich gehe davon aus, dass wir auch in der Zukunft ein Europa der mehreren Geschwindigkeiten dann auch bekommen werden, weil nicht alle Staaten jeden Integrationsschritt dann mitgehen werden. Aber diese Option müssen sie den anderen auch lassen, mehr zu tun gemeinsam, wenn sie es denn wollen.
Das möchte ich gerne unterstreichen. Wir müssen uns klar sein, dass die Europäische Union, und das sollten wir vielleicht einfach häufiger betonen, ein großer Erfolg ist über die letzten 70 Jahre. Und dass das auch nicht alles von heute auf morgen zustande gekommen ist, sondern eben lange Zeit gebraucht hat. Erstens ist Demokratie, weil sie in komplexen Gesellschaften stattfindet, an sich schon ein langwieriger Prozess. Das mag uns nicht passen, aber das lehrt einen Blick in die Realität. Und wir haben in der europäischen Integration auch immer Phasen gehabt, wo es einen Stillstand gegeben hat. Und dann hat es Phasen gegeben, wo man rasch sich voranbewegt hat. In was für einer Phase wir jetzt sind, ich würde jetzt auch erstmal erwarten, dass wir zunächst mal keine großen weiteren Schritte machen. Aber das ist kein Niedergang und wir sollten uns davor hüten, das so zu bewerten. Wir sollten klar machen, dass es gute Gründe gibt, warum europäische Integration auch mal langsam vonstatten geht. Und das liegt daran, dass die Nationalstaaten eben weiterhin für die meisten Bürgerinnen und Bürger der Fokus ihrer Identität sind. Viele sind, die allermeisten sind europafreundlich gesonnen, aber zunächst begreifen sie sich mal als Mitglieder ihrer Nationalstaaten, in denen die demokratischen Systeme auch am besten funktionieren. Und deswegen warne ich davor, sozusagen allzu viel zu versprechen in Richtung gemeinsame Außenpolitik oder sonstige Bereiche, die von den allermeisten als Bereiche des Kerns von nationalstaatlicher Souveränität wahrgenommen werden. Wir haben da einen großen Schritt gemacht vor 15 Jahren mit der, nein, 20 Jahre sind es mittlerweile her, mit der Europäischen Währungsunion. Das ist der größte Schritt an nationalstaatlicher Souveränitätsaufgabe, den es bis jetzt gegeben hat. Und natürlich mögen wir uns das wünschen, da sind Herr Adam und ich uns bestimmt ganz einig persönlich, dass wir eine gemeinsame Außenpolitik wollen, aber wir müssen uns auch klar machen, dass 27 oder 28 unterschiedliche Staaten sehr unterschiedliche Traditionen und auch Präferenzen haben, wo sie eigentlich außenpolitisch hinwollen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man das als Mehrheitsentscheidung macht. Denn das würden die unterlegenen Staaten nicht akzeptieren. Die würden dann eben trotzdem das andere machen und dann ist die Einheitlichkeit auch wieder zum Teufel. Also wie gesagt, Vorsicht und darauf hinweisen, dass die europäische Integration ein Prozess ist, der einfach nicht in großen Sprüngen vorangeht. Einen riesengroßen Sprung haben wir vor 15 Jahren gemacht. Das war die große Osterweiterung um 10 Staaten. Die hat das System erheblich unter Stress gesetzt. Und im Grunde sind wir immer noch dabei, das zu verarbeiten.
Ja, aber verarbeiten muss die EU nicht nur die Osterweiterung und den bevorstehenden Brexit. Wer sich die Parlamente in den einzelnen EU-Staaten in den vergangenen Jahren auch einmal genauer angeschaut hat, der wird feststellen, der Stimmenanteil der großen Volksparteien sinkt. Dafür haben neue populistische Parteien Einsitz errungen. Und was das für Auswirkungen auf Europa hat, darüber sprechen wir gleich in unserer heutigen Sendung. Bis zum 26. Mai wird in Europa noch das Europäische Parlament gewählt. Und nachdem Großbritannien eben nicht wie geplant zum 29. März 2019 die EU verlassen hat, müssen die Briten jetzt auch noch einmal mitwählen. In unserer heutigen Ausgabe von Eine Stunde, ein Thema, die aufgrund unserer Themenwoche heute ausnahmsweise einmal etwas länger als eine Stunde ist, spreche ich mit dem Vorsitzenden der Europa-Union Göttingen, Harm Adam, und dem Brexit-Experten sowie Professor für vergleichende Politikwissenschaft und politische Ökonomie an der Universität Göttingen, Andreas Busch. Und an Sie geht auch gleich meine nächste Frage. Nochmal im Rückblick auf den Brexit. Die Briten, die wählen ja jetzt mit das Europäische Parlament. Was bedeutet das denn letzten Endes für die EU?
Das schafft eine Menge Probleme. Also die wollen das nicht. Die Premierministerin May hat das bis vor kurzem auch noch sehr deutlich gesagt. Aber es wurde dann klar, es gibt eine rechtliche Verpflichtung. Das ist einfach in den europäischen Verträgen festgelegt. Die Europäische Union ist ja vor allem eine Rechtsgemeinschaft und die Bürgerinnen und Bürger der Mitgliedstaaten haben ein Recht, im Parlament repräsentiert zu sein. Das können sie nicht von sich aus aufgeben. Jeder Bürger in Großbritannien oder auch jeder andere Unionsbürger, die ja auch wahlberechtigt sind bei der Europawahl, könnte dagegen klagen. Und es besteht die Gefahr, dass dann das Europäische Parlament, was sich am 2. Juli konstituiert, sozusagen nicht ordnungsgemäß, nicht rechtsgemäß konstituiert wäre und von daher alle seine Beschlüsse ungültig wären. Das ist eine Gefahr, der sich die Europäische Union auf gar keinen Fall aussetzen kann. Und deswegen ist ganz klar, hat man den Briten signalisiert, wir verlängern euch den Artikel 50 bis Halloween, bis 31. Oktober. Aber es ist überhaupt keine Frage, wenn ihr sozusagen zum Wahltag noch drin seid, dann seid ihr rechtlich verpflichtet, mitzuwählen. Die machen das mit keiner großen Begeisterung. Aber andererseits muss man auch sagen, auf der anderen Seite die Pro-Europäer, und Sie haben das ja mehrfach betont, dass das fast die Hälfte ist, die haben sich unglaublich mobilisiert in den letzten 6 Monaten. Da hat es riesengroße Demonstrationen gegeben. Also wirklich einige der größten Demonstrationen, die es in Großbritannien jemals gegeben hat, hat es dafür gegeben, ein zweites Referendum zu machen oder vielleicht doch drinnen zu bleiben. Und von daher könnte ich mir vorstellen, dass wir eine Überraschung erleben, wenn wir uns die Beteiligungszahlen bei der Europawahl in Großbritannien dann am Schluss anschauen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Pro-Europäer in hohem Maße motiviert sind und zur Wahl gehen und dass die Brexit-Anhänger in höherem Maße vermutlich tendenziell Wahlenthaltung üben und einfach nicht hingehen. Also ich habe da eine Wette laufen. Ich bin mal gespannt, ob die Wahlbeteiligung in Großbritannien bei der Europawahl nicht vielleicht sogar höher ist als in der Bundesrepublik Deutschland.
Ja, da würde ich sogar womöglich dagegen wetten, weil nämlich das Wahlergebnis, so wie ich es beobachte, und ich lese täglich Sie ja auch, die britische Presse zumindest online, auch die verschiedenen politischen Lager. Die Erosion des Parteiensystems wird durch die Europawahl stark befördert werden. Nigel Farage mit seiner Brexit-Partei. Manche Umfragen sahen ihn ganz am Anfang schon bei 40%, weil die Leute, die den Brexit wollen, die vertrauen auch noch nicht mal mehr den Tories, das hinzukriegen, also den britischen Konservativen. Die werden sich hinter Herrn Farage, das ist meine Einschätzung, vereinigen. Und er hat ja einen sehr starken Fürsprecher nach wie vor. Und das ist ein großer Teil der britischen Presse, gesteuert vom australischen Magnaten Herr Murdoch. Die Situation ist weiter so, Telegraph, Sun, die sind für den Brexit und sie wollen ihn durchgesetzt wissen und befördern alles auch in ihrer Berichterstattung, um die extrem europakritischen Kräfte bei den Tories zum Beispiel gegebenenfalls auch zu unterstützen. Ob die Pro-Europäer sich hinter den Liberaldemokraten oder einer ganz neuen Vereinigung wie Change dann vereinigen werden. Ich würde es mir wirklich inständig wünschen. In Großbritannien hätte ich in den letzten Jahrzehnten immer liberaldemokratisch gewählt und das sage ich, bitte nehmen Sie es zur Kenntnis, ich bin ein deutscher Christdemokrat und die Tories waren eigentlich unsere Partnerpartei, bis sie unter David Cameron die Europäische Volkspartei verlassen haben, aber das war insoweit dann am Ende sogar folgerichtig. Ich war schon auf Parteitagen der Konservativen Anfang der 90er Jahre in Bournemouth, habe dort Veranstaltungen am Rande mitgemacht und der Hass, der in Teilen der britischen Konservativen Europa entgegenschlug, war schon damals zu verzeichnen. Und da hieß die Parole, nichts wie raus. Leider hat David Cameron alles dafür getan, dass diese Menschen eben ein Schlachtfeld gefunden haben und mit Lügen, wie es Herr Professor Busch vorhin ja auch schon gesagt hat, dann eine Mehrheit erfolgt. Zu erringen.
Und Herr Professor Busch, Sie hatten ja vorhin auch schon angesprochen, das Referendum, das ist natürlich nicht bindend für die Regierung gewesen. Jetzt wäre die Frage natürlich trotzdem, künftig vielleicht mehr Volksentscheide in der EU, also mehr direkte Demokratie quasi, dann mit vorher festgelegten Quoren, wäre das eine gute Idee oder würden Sie eher davon abraten?
Ich kann das Ergebnis zusammenfassen und sagen, ich würde eher davon abraten. Ich kann das auch begründen. Referenden sind sozusagen umso besser, je näher sie an der Ebene sind, auf der die Menschen konkret leben und konkrete Erfahrungen haben und auch Folgen konkret abschätzen können. Das Problem bei Referenden ist grundsätzlich, dass die Komplexität von Aushandlungsprozessen, für die ein parlamentarisch repräsentatives System geschaffen ist, bei Referenden nicht erreicht werden kann. Es gibt in der Politikwissenschaft den etwas ironischen Spruch, dass bei einem Referendum jede Frage beantwortet wird, nur nicht die auf dem Wahlzettel. Also es gibt alle möglichen Motive für die Bürgerinnen und Bürger, je nachdem, ob die Regierung dafür ist, dann will man ja vielleicht eins auswischen und viele andere Gründe mehr. Vor allem brauchen wir, und darüber haben wir vorhin ja schon gesprochen, wir brauchen strukturierende Zwischeninstanzen wie Parteien, die sich Gedanken machen. Wir brauchen vielleicht eine Regierung, die ein Weißbuch vorlegt. Es muss immer konkreter werden. Die Vorstellung, ein Referendum auf der europäischen Ebene sozusagen als Anreiz zu machen, um Europa toll zu finden, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Schon die Meinungsumfragen können ja fatale Folgen haben. Wir sehen das ja gegenwärtig bei dieser unglücklichen Meinungsumfrage, die ja noch nicht mal eine richtige Meinungsumfrage war, in Bezug auf die Abschaffung der sogenannten Sommerzeit. Nicht, da ist nur eine Website geöffnet worden und die Bürgerinnen und Bürger konnten ihre Meinung äußern. Die allermeisten Stimmen sind aus Deutschland gekommen. Und dann gab es eine Mehrheit und plötzlich hat der Kommissionspräsident dann beschlossen, das sei die Stimme des Volkes und der wolle man folgen. Da kann man nur also mit Entsetzen davor warnen, das hat überhaupt keine Legitimation. Also von daher, Referenden sind eine schwierige Sache und auf der europäischen Ebene würde ich denen noch skeptischer gegenüberstehen, als ich das auf der nationalstaatlichen Ebene tue. Am besten sind sie meiner Meinung nach, wie schon gesagt, auf der Ebene des Kommunalen, des Regionalen, sozusagen je näher beim einzelnen Bürger, desto besser nach.
Herr Adam, wie sieht's bei Ihnen aus?
Solange wir keine europäische Öffentlichkeit haben, die zu Themen auch im Gleichklang Pro und Contra erörtert, sind verbindliche Voten auch aus meiner Sicht völlig unrealistisch und man muss sie ablehnen, selbst wenn man sie einführen wollte. Wir haben allerdings natürlich schon Komponenten und nicht solche unverbindlichen Online-Abstimmungen, Konsultationen, wie es die EU-Kommission bei der Sommerzeit dann gemacht hat, wofür seid ihr denn? Und in Deutschland gibt es ja in der Tat eine große Mobilisierung bei dieser Frage. Aber wir haben so etwas wie seit einigen Jahren nach dem Vertrag von Lissabon auch wie die Europäische Bürgerinitiative. Das heißt, man muss bestimmte Quoren in einer bestimmten Zahl von Mitgliedstaaten erreichen, Unterschriften sammeln, um Themen auf die europäische Agenda, die EU-Kommission muss sich damit dann befassen, zu setzen. Sehr erfolgreich war schon eine Initiative, auch wenn ich die Inhalte nicht alle so geteilt habe und die Gefahren nicht so gesehen waren. Da ging es um die Dienstleistungsrichtlinie und es ging um die kommunale Wasserversorgung beispielsweise. Und da gab es eine sehr erfolgreiche Initiative, die Unterschriften dann gesammelt hat, um die Wasserversorgung weiter in kommunaler Hand dann in Europa zu halten. Und die EU-Kommission hat dann darauf auch reagiert und hat sichergestellt, dass in den Verträgen, auch in den Handelsabkommen, die damals zur Debatte standen, entsprechende Regelungen aufgenommen wurden, dass es in der Obhut der Kommunen bleibt, zu entscheiden, ob sie die Wasserversorgung, die kommunale Daseinsversorgung dann in kommunaler Hand lassen oder auch nicht. Nur als positives Beispiel. Und es gibt jetzt auch gewisse Erleichterungen, dass man sagt, nicht dann, wenn die EU-Kommission entscheidet, dann positiv entscheidet. Innerhalb von 6 Monaten müsst ihr dann eine bestimmte Zahl von Unterschriften dann beibringen. Nein, diejenigen, die die Initiative starten, können offiziell verkünden, das ist unser Startschuss. Und nicht dann die ersten Wochen, wo man dann ja gar nicht weiß, wann kommt die Entscheidung der EU-Kommission dann quasi in hektischer Betriebsamkeit dann durchzustarten, um überhaupt das Unterschriftensammeln zu ermöglichen. Darüber diskutieren wir. Solche Komponenten sind sinnvoll und mögen einen kleinen Beitrag leisten, dann auch eine europäische Öffentlichkeit zu schaffen, über kurz oder lang.
Also da gibt es keinen Dissens von mir. Das ist ja hat eine andere Funktion. Da wird sozusagen ein Thema, das Menschen auf den Nägeln brennt und von dem sie das Gefühl haben, dass das politische System, in dem Fall auf der europäischen Ebene, sich nicht hinreichend damit beschäftigt, da wird das sozusagen auf die Agenda gehoben. Und dann muss sich das System damit beschäftigen. Dagegen kann man nichts haben. Das ist durchaus ein positiver Beitrag für mehr Beteiligung. Wogegen ich warne, ist, Dinge sozusagen beschließen zu wollen in einem Referendum. Das ist eine andere Kategorie und die führt zu einer ganz erheblichen Vereinfachung und Entdifferenzierung und daran kann es nicht gelegen sein. Aber zur Initiativfunktion bin ich sofort dabei.
Spannen wir nochmal den Bogen zur EU-Osterweiterung. 2004 sind ja 10 Staaten dann der EU beigetreten und 2007 kamen dann nochmal 2 weitere dazu. Auf der Internetseite der Europäischen Union heißt es dazu, dass es dazu beigetragen hat, die politischen Gräben zwischen Ost und West zu überwinden. Würden Sie dem zustimmen?
Uneingeschränkt. Ja, es war der größte und sehnlichste Wunsch der Mittelosteuropäer. 2007 sind dann Bulgarien und Rumänien dazugekommen. Die hatten mit Blick auf Rechtsstaatsmechanismen und ihre Probleme damit schon damals eine Verlängerung dann bekommen. Es war deren sehnlichster Wunsch, in den Verbund der Europäischen Union beziehungsweise auch vorher der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft dann einzutreten. Auch eine Frage natürlich der Abgrenzung zum Osten hin, zum großen russischen Bären, heute repräsentiert durch Herrn Putin. Deshalb wollten sie auch alle in die NATO hinein. Aber einerseits Verteidigung, ein gutes Gefühl, andererseits der Verbund der Europäischen Union. Sie haben dort immer unter dem Gesichtspunkt auch der Wirtschaft, aber auch des Wertegebäudes, die europäischen Werte dafür plädiert, der Europäischen Union beizutreten. Dass sie Probleme haben, wo sie gerade ihre nationale Souveränität dann zurückgewonnen haben, zu erkennen, dass wir in Westeuropa hier mit der Abgabe von Souveränität schon sehr viel weiter waren. Das ist ein Folgeproblem, würde mich aber nie veranlassen zu sagen, dass wir diesen Beitritt in der Rückschau nicht hätten durchsetzen müssen. Das war der große Wunsch und hätten wir sie nicht aufgenommen, zu einer nachhaltigen Destabilisierung beigetragen. Ich erinnere jetzt an die Beitrittsverhandlungen der Westbalkanstaaten. Die Serben drohen uns ja schon mit. Wenn ihr uns nicht zügig aufnehmt, ja, dann wenden wir uns wieder den Russen zu oder beteiligen uns an Projekten der Chinesen, neue Seidenstraße und dann seid ihr für uns, für uns Serben, dann insoweit, dann auch insofern gegebenenfalls auch politische Gegner. So wird uns ja heutzutage schon gedroht. Das ist das klassische nationalstaatliche Denken auch des 19. Jahrhunderts, was wir überwinden müssen. Und da bin ich heilfroh, dass die mittelosteuropäischen Staaten jetzt in der EU in Teilen auch zu Kompromissen dann in unseren Strukturen auch gezwungen werden.
Das ist die politische Bewertung, die ist positiv und da stimme ich zu. Man muss aber eben auch sagen, dass viele der Probleme, mit denen wir seit 2004 kämpfen, auch dadurch verursacht sind, dass durch diese drastische Erweiterung die Europäische Union plötzlich sehr viel unterschiedlicher war, was die wirtschaftliche Leistungskraft betrifft, auch was die sozusagen Tiefe der Verankerung rechtsstaatlicher Normen und Praktiken betrifft. Und die Europäische Union ist dadurch erheblich herausgefordert worden. Die Erwartungen sind gestiegen und gleichzeitig ist die Leistungsfähigkeit tendenziell gesunken. Und dadurch sind, glaube ich, auch ein erheblicher Teil der Enttäuschungen zu erklären, die wir in der Zeit sehen. Es gab dann natürlich noch konkrete Krisen, aber die Problembearbeitungsfähigkeit der Europäischen Union ist tendenziell gesunken, eben weil die Unterschiedlichkeit der politischen Positionen deutlich größer geworden ist. Nun bin ich auch durchaus Optimist, das ist jetzt nicht unbedingt wissenschaftlich begründet, aber ich bin Optimist, dass durch die Erfahrung und die Praxis über die mittlere Frist diese Unterschiede sich auch wieder verringern. Also das kann man selbst bei den gegenwärtigen Problemstaaten Ungarn und Polen in den Details sehen, dass die Europäische Union hier auch einfach einen positiven Einfluss hat, auch wenn es zunächst mal nicht so aussieht. Aber darauf will ich nur hinweisen. Also es ist keine uneingeschränkt positive Sache. Die Entscheidung war damals auf einen Schlag 10 aufzunehmen in eine Gemeinschaft, die damals gerade 15 Staaten umfasste, nicht? Also man hat sich ja fast von der Zahl der Staaten verdoppelt. Natürlich waren da auch kleine dabei, so wie Malta und Zypern. Aber dennoch auch sehr große, wie Polen vor allem natürlich oder Ungarn. Und das hat die Situation auch in der Kommission und im Europäischen Rat doch sehr verändert. Von daher will ich nur sagen, das muss man in der Beziehung etwas differenziert betrachten.
Vielleicht von mir noch eine Ergänzung. Die EU ist nicht unbedingt uneingeschränkt populär in Europa. Es sagen 44% aller Europäerinnen und Europäer, wir vertrauen den europäischen Institutionen. Das ist sogar eine Minderheit. Aber dann fragen wir uns mal, welche Akzeptanz haben die nationalen Parlamente? Da sind wir europaweit bei 35%. Und dann schauen wir nochmal weiter, welches Vertrauen genießen die politischen Parteien? Und da denken die Bürgerinnen und Bürger immer an ihre nationalen Parteien. Sage und schreibe 19%, nur 19%. In der Bundesrepublik Deutschland ist alles positiver gestimmt. Aber nur 19% der europäischen Bevölkerung vertrauen ihren nationalen Parteien beziehungsweise einzelnen dieser nationalen Parteien. Europa ist damit im Vergleich zu den anderen Institutionen ungemein populär. Und das ist das, worauf ich dann auch setze, weil die Bürgerinnen und Bürger wollen, dass diese Institutionen auch funktionieren, handlungsfähig sind und dort Mehrheiten zustande kommen. In der Vergangenheit hat sogar Familie Kaczynski das beim Vertrag von Lissabon kapiert. Da konnte man, es gibt Geschäfte des Geben und Nehmens, dann auch die Zustimmung zum Vertrag von Lissabon dann sich auch noch in Anführungszeichen erkaufen. Und ich setze darauf, Entschuldigung, dass ich das auch über den ETA so verbreite, dass wir dieses bei den nächsten Verhandlungsrunden über Personalpakete, aber auch inhaltliche Fragen, es steht die Verhandlungsrunde an zum mehrjährigen Finanzrahmen 2021 bis 2027. Da wird Tacheles gesprochen. Personell kriegen wir es, glaube ich, schon sehr viel schneller hin, weil es da in der Tat eine proeuropäische Mehrheit unter den in den Ministerräten gibt und auch im Europäischen Parlament. So optimistisch bleibe ich.
Wenn wir jetzt nochmal darauf zurückkommen, Sie haben ja gerade schon so ein paar Probleme angesprochen, die die EU-Osterweiterung damals mit sich gebracht hat. Auf der Internetseite der Europäischen Union heißt es ja auch sehr treffend für den Zeitraum ab 2010 das Jahrzehnt der Herausforderungen. Zwar gab es für die EU 2012 den Friedensnobelpreis, aber dann kam die Flüchtlingskrise, es gab zunehmend mehr terroristische Anschläge und natürlich auch mehr Populisten im Parlament. Was waren denn so die Fehler, die die EU vielleicht in der Vergangenheit auch gemacht hat und wie könnten die wieder ausgebügelt werden?
Ja, ich bin gar nicht sicher, dass man das so formulieren kann, dass das wirklich Fehler waren. Wenn wir auch die letzten 10 Jahre, das betrachten wir als so eine Art Krisenjahrzehnt, das hat aber angefangen mit der Finanzmarktkrise und da habe ich noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, das ist von der Europäischen Union ausgegangen. Da gibt es Streitigkeiten, aber die meisten sind der Meinung, das hat was mit den amerikanischen Immobilienmärkten zu tun und sozusagen hochkomplexen Finanzprodukten. Und diese Finanzmarktkrise ist, wenn man darauf zurückblickt, zunächst sehr bedrohlich gewesen und die ist dann relativ glimpflich abgefangen worden, verglichen mit der Weltwirtschaftskrise von 1929 und folgende Jahre, durch koordiniertes Handeln, vor allem der großen Industriestaaten, die keine politischen Fehler gemacht haben, wie sie es damals gemacht haben. Aber die Europäische Union hat dann sozusagen ab 2010 ein Problem bekommen, weil viele der Staaten, und ich nenne da zunächst mal Irland als prominentestes Land, aber Großbritannien auch, Länder mit sehr, sehr großen Finanzmarktsektoren, mussten ihre von Zahlungsunfähigkeit bedrohten großen Banken retten. Und das war ungeheuer teuer und sie haben ungeheuer ihre Staatsschulden erhöht. Und diese Staatsschulden mussten dann sozusagen in irgendeiner Form wieder zurückgeführt werden. Das ist die Krise gewesen, die für uns alle am meisten mit dem Fall Griechenland verbunden ist. Aber wenn wir das insgesamt betrachten, dann würde ich sagen, viele der Staaten sind durch ein sozusagen Tal der Rezession gegangen, einer tiefen Rezession. Portugal, Spanien, Irland sind da zu nennen. Und Griechenland ist der einzige Fall, wo es so besonders lange gedauert hat. Das ist aber in überwiegendem Maße einfach der Politik der griechischen Regierung, sowohl vor der Krise als auch nach der Krise, eher anzulasten. Also ich würde mal die Gegenfrage stellen. Die griechische Regierung stand faktisch vor der Zahlungsunfähigkeit. Wenn sie nicht Geld von der Europäischen Union über Garantien bekommen hätte, hätte sie nirgendwoher was bekommen. Und dann wäre die Krise in Griechenland drastisch schärfer noch ausgefallen, als sie es ohnehin schon gefallen ist. Also die Europäische Union hat im Grunde genau das gemacht, wofür sie auch nach dem Zweiten Weltkrieg mal gebaut wurde, als ein gegenseitiger Solidaritätsmechanismus. Aber Solidarität heißt nicht, dass man nicht die eigene Haftung für Dinge, die man in der Vergangenheit gemacht hat, übernehmen muss und dass eine Krisenbewältigung nicht auch schmerzhaft sein kann. Also das wäre ein Punkt. Und die Migrationskrise 2015 fortfolgende ist eine Folge dessen, dass wir uns in der Europäischen Union nicht einig sind, wie wir mit diesem Themenbereich umgehen wollen. Das ist auch kein Kernbereich der europäischen Integration, sondern da haben vor allem die Nationalstaaten das Sagen. Und da haben wir eine große Diskrepanz in der Willigkeit gehabt und eine große Diskrepanz auch in der Analyse, wo eigentlich das Problem liegt. Das kann man aber eigentlich nicht der Europäischen Union anlasten, fairerweise. Viele haben es trotzdem getan. Und da würde ich immer sagen, Vorsicht, das liegt eher daran, dass wir das noch nicht vereinheitlicht haben oder vergemeinschaftet haben. Und das haben wir nicht getan, weil wir da sehr unterschiedlicher Meinung sind.
Herr Adam, was meinen Sie dazu?
Herr Professor Busch hat uneingeschränkt recht. Ich kann hier auch nur ergänzen. Gerade die Bankenkrise, ausgehend von den Vereinigten Staaten mit der nachfolgenden Haushaltskrise, in unseren Mitgliedstaaten der Europäischen Union, insbesondere ja mit großer Bedeutung in der Eurozone, das haben wir doch am Ende aus meiner Sicht prima hingekriegt, obwohl wir ganz am Anfang noch nicht das Institutionengefüge hatten, was aus meiner föderalistischen europäischen Sicht gefordert ist. Wir hatten noch nicht EU-Institutionen, aber die Mitgliedstaaten der Eurozone haben es vermocht, durch intergouvernementale Vereinbarungen schnell sowas wie einen ESM-Mechanismus dann aufzubauen. Dort erteile ich uns nur Bestnoten. Die nach 2008 ausbrechende Weltwirtschaftskrise, wir haben zumindest es geschafft, Eurozone oder nicht, wieder für Beschäftigung zu sorgen. Der demografische Wandel kam uns zugute, aber in Europa sind in den letzten 5 Jahren allein 12,5 Millionen neue Arbeitsplätze und das sind Vollzeitarbeitsplätze, natürlich aufgeteilt, gegebenenfalls auch in Teilzeitstellen entstanden. Wir sind dort auf einem guten Weg. Die Migration, ich spreche nicht ausdrücklich von einer Krise, Flüchtlingsbewegung, Asyl- und Flüchtlingspolitik, da ist Europa von seinen Institutionen her eben noch nicht gewappnet. Wenn wir den Schengen-Raum haben wollen, dann müssen wir auch unsere Außengrenzen schützen. Dafür tun wir nach wie vor zu wenig und da sind wir auch mit der Vorstellung, 10.000 neue Kräfte bei Frontex zu schaffen bis 2027. Das ist wieder ein klassischer Kompromiss gewesen, der absolut nicht ausreicht. Da müssen wir schneller dann zu Potte kommen, damit wir auch im Inneren unserer Europäischen Union dann die Freizügigkeit gewährleisten. Und an diesem Wert möchte ich festhalten, wenn man unsere Jugendlichen darauf anspricht, dass es noch gar nicht so viele Jahrzehnte her ist, dass man eben auch, um nach Frankreich zu fahren, ein Visum benötigte, dann sieht auch aus der Sicht der jungen Menschen die Sicht ganz anders aus. Und nochmals, Wir haben die Krisen bis zu diesem Punkt gut hingekommen. Aber wenn ich an den Klimawandel denke und die weiteren Herausforderungen im unmittelbaren Umfeld der Europäischen Union, wir brauchen eine Strategie für Afrika bzw. mit Afrika. Nicht von oben herab, sondern mit den Afrikanern und mit den einzelnen Mitgliedstaaten. Wir brauchen eine Strategie für den Nahen Osten. Wir brauchen eine Asienstrategie über China und die Gefahren, die uns drohen, wenn die Chinesen auf dem Weltmarkt weitermachen können, wie sie es bisher tun, dass dies unsere Rechtsstaaten auch in Europa gefährdet. Darüber haben wir heute noch gar nicht gesprochen, aber das müssen wir auch tun, weil andere Mächte auf dieser Welt, USA, Russland und China, die Regierung dort verfolgen bestimmte Strategien, wo wir auch Abwehrmechanismen, und das sage ich auch mit Blick auf die USA, entwickeln müssen. Und das können wir nur gemeinsam entwickeln.
Ja, da nennen Sie nochmal einige wichtige Punkte, unter anderem ja auch die Vorwürfe, die Donald Trump dann meistens gegen die Europäische Union erhebt, vor allem halt auch gegen Deutschland, was die Rüstungsausgaben anbelangt. Und wenn wir mal ganz kurz bei Deutschland bleiben, Deutschland ist natürlich die größte Volkswirtschaft in der EU, also auch der bevölkerungsreichste Staat. Und was natürlich da so ein bisschen berücksichtigt werden muss, ist, dass viele dann sich daran auch so ein bisschen stoßen. Also die finden das natürlich dann nicht so toll, dass es in Deutschland quasi rund läuft, während es in anderen europäischen Ländern nicht so rund läuft. Was könnte denn Deutschland sozusagen als EU-Mitglied tun, damit sozusagen ja da ein Gegengewicht auch entsteht?
Nun, das ist wirklich die 100.000-Dollar-Frage, die Sie da stellen, und die zu beantworten ist nicht einfach. Aber ich kann mal ein paar Punkte sagen. Die Bundesrepublik könnte schon versuchen, etwas sozusagen europafreundlicher in bestimmten Bereichen aufzutreten. Also ich nenne mal ein Beispiel konkret. Wir haben gegenwärtig und schon seit mehreren Jahren eine Phase sehr niedriger Zinsen. Wir haben auch nach der Finanzmarktkrise das darin gesehen, dass zum Beispiel die Bundesrepublik mit der Bedienung ihrer Staatsschulden sehr viel günstiger wegkommt, als das der Fall war. Das ist die Folge der Existenz der gemeinsamen Währung, des Euro. Wenn wir den Euro nicht hätten, würde es uns in der Bundesrepublik wirtschaftlich sehr viel schlechter gehen. Die Bundesrepublik kennt das aus der Vergangenheit. Die Deutsche Mark galt als sozusagen der sichere Hafen innerhalb Europas. Und in Wirtschaftskrisenzeiten gab es immer eine Flucht in die Deutsche Mark. Und die Deutsche Mark wertete dann auf. Und das hat sehr, sehr negative Folgen gehabt für die deutsche Exportindustrie, für die deutsche Wirtschaft insgesamt. Es sind viele Arbeitsplätze verloren gegangen und so weiter. Das alles findet jetzt nicht mehr statt, weil der Euro eine große und stabile Währung ist, die eben, und es kann keine Fluchttendenzen dahin geben. Davon profitiert gerade die starke deutsche Wirtschaft. Das heißt aber auch, dass die Niedrigzinsphase eben eine ist, in der die Bundesrepublik Zinsen auf ihre Staatsschulden spart. Und das ist ein Profit, den sie einfach so einstreicht. Ich hätte es immer gut gefunden, wenn die deutsche Politik sich darauf geeinigt hätte, dass sie diesen Vorteil im Grunde mit den europäischen Partnerländern teilt und dass sie die dort eingesparten Dutzende von Milliarden sozusagen zur Verfügung stellt, einfach auch als Geste, dass dieses große Land, das von vielen in der Europäischen Union, von allen respektiert, aber auch von manchen doch etwas gefürchtet wird, dass dieses Land sich wirklich gemeinschaftsdienlich verhält. Da hätten wir mehr tun können und das wäre eine gute Idee, das sozusagen etwas offensiver zu tun. Ich habe solche Vorschläge leider in keiner der großen Parteien in den Wahlprogrammen gesehen, wie man überhaupt sagen muss, und das ist vielleicht eines der Probleme, über die man offen auch mal reden muss, dass dieser Wahlkampf von einer kaum zu überbietenden Langeweile ist und die Slogans von den großen Parteien, die sich so proeuropäisch gerieren, von unglaublicher Schlichtheit. Also es fehlt, und das wird auch vielleicht die Erklärung sein, wenn die Wahlbeteiligung dann doch nicht so hoch ausfällt, es fehlt an zündenden Themen, über die man sozusagen unterschiedlicher Meinung ist. Das Problem ist auf paradoxe Weise, dass die großen Parteien sich so weitgehend einig sind, dass es vielleicht nicht dazu kommen wird, dass es eben viel Mobilisierung gibt.
Ja, ich stehe hier für eine überparteiliche Organisation als größte proeuropäische Bürgerinitiative. Deshalb will ich jetzt die einzelnen Parteiprogramme nicht sezieren. Ich erkenne doch dort auch in den Leitsätzen durchaus gewisse Unterschiede. Das muss man sagen, das sind immer graduelle Unterschiede. Und das den Bürgern zu vermitteln, die sonst mit diesen Fragen wenig zu tun haben, ist halt verdammt schwierig. Wir müssen über die Vorschläge von Macron in diesem Zusammenhang auch sprechen, der ein Eurozonenbudget fordert, der auch einen europäischen Finanzminister fordert und Vorstellungen hat, dass man dreistellige Milliardensummen pro Jahr in ein solches Budget als Strukturförderungsbudget allein für die Eurozone dann einspeist. Da, sage ich mal, bin ich persönlich dagegen, aber wenn Herr Professor Busch von Dutzenden von Milliarden dann schon widerspricht, dann muss es klar sein, dass wir Innovation, Investitionen, wir dürfen auch die soziale Säule der europäischen Integration nicht vergessen, dass wir dafür sehr viel mehr Geld werden einsetzen müssen. Und jetzt zumindest, da sind wir uns dann wieder einig, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, auch insoweit unseren deutschen Beitrag zu leisten, wenn die Briten draußen sind, trotz Britenrabatts immer noch zweitgrößter Nettobeitragszahler, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Wir müssen uns über die paar Milliarden dann insoweit nicht streiten, aber die fehlen uns. Wer muss das kompensieren? Und das müssen die wirtschaftsstarken Länder dann leisten. Und da ist die Bundesrepublik Deutschland in herausragender Weise dann gefordert, unabhängig davon, dass wir hier Steuerschätzungen haben, die nicht ganz so positiv ausgefallen sind, wie wir es zuletzt hatten. Wir müssen europäische Solidarität im ureigenen deutschen Interesse dann üben, denn wir haben das größte Interesse, dass die Wirtschafts- und Währungsunion, der europäische Binnenmarkt, funktioniert. Das hat Professor Busch völlig zu Recht beschrieben.
Viele Herausforderungen also, die in der Vergangenheit bewältigt worden sind und noch zahlreiche weitere, die künftig auch noch gehandhabt werden sollen. Gleich werfen wir hier auf der 107,1 einen genaueren Blick auf den zunehmenden Populismus. Das waren die Dire Straits mit One World, ein Musikwunsch von Professor Andreas Busch von der Universität Göttingen. Nachdem wir jetzt schon ausführlich über den Brexit und die Folgen für Europa gesprochen haben, müssen wir aber auch nochmal einen anderen wichtigen Punkt in den Blick nehmen. In den vergangenen Jahren haben sich nämlich immer mehr populistische Parteien in den nationalen Parlamenten etabliert. Einmal kurz zur Begriffsklärung. Populismus kommt vom lateinischen populus, also Volk, und bedeutet einer Definition des Dudens zufolge, im politischen Sinn in etwa, es wird eine opportunistische Politik betrieben, die die politische Lage dramatisiert, um so Wählerstimmen zu gewinnen. Genau darüber spreche ich jetzt mit Herrn Professor Busch, der an der Universität Göttingen vergleichende Politikwissenschaft und politische Ökonomie lehrt, und mit Harm Adam, der Vorsitzende der Europa-Union Göttingen ist. Wenn wir uns jetzt nochmal so ein bisschen die Wahl an sich anschauen, da ist es ja natürlich jetzt auch so, dass über die sozialen Medien natürlich auch sehr viel Wahlkampf betrieben wird. Und die sozialen Medien, das haben Sie ja auch vorhin schon angesprochen, Herr Professor, dass die Digitalisierung natürlich auch mit dem Erstarken des Populismus zum Beispiel zusammenhängt. Ich sage mal, die Brexit-Kampagne, die Sie vorhin erwähnt haben, wie kann man denn im Prinzip im Internet mit diesen Fake News am besten umgehen, um dann falsche Informationen bei den Wählern zu vermeiden?
Das ist eine neue Herausforderung, das ist gar keine Frage. Und das Brexit-Referendum war ein Beispiel. Wir arbeiten erst im Nachhinein und erst langsam auf, weil es auch erst langsam erst ans Licht kommt, was damals alles passiert ist. Wie vieles man davon nicht sehen konnte, weil es, was weiß ich, auf Facebook oder so nur bestimmten Nutzergruppen sozusagen eingespielt wurde. Da sind wir als demokratische Staaten vor eine generelle Herausforderung gestellt. Und das gilt jetzt auch sozusagen für alle Wahlkämpfe. Das gilt für den EU-Wahlkampf jetzt genauso wie für die Landtagswahlkämpfe, für die nächste Bundestagswahlkampf. Wir brauchen da mehr staatliche Regulierung. Wir sollten aber auch eigentlich ganz optimistisch sein, denn wir haben das in der Vergangenheit auch schon hinbekommen. Wir haben zum Beispiel Wahlkampffinanzierung sehr klar und relativ gut, zumindest in der Bundesrepublik, reguliert. Es ist ganz klar, da gibt es Rechenschaft, und das sieht die AfD ja gerade, die vor einem großen Skandal steht für sozusagen Schwarzgelder, die sie bekommen haben. Und das ist natürlich gerade für eine Partei, die sich immer mit der sozusagen empörter Rechtschaffenheit auf die Bühne stellt, ist das natürlich ein sehr negatives, faktisches Beispiel eigenen Verhaltens. Also wir müssen sehen, wie wir damit umgehen können, was wir für Regelungen schaffen können, dass zum Beispiel über die sozialen Medien klar sein muss, wer ist der Auftraggeber, wer bezahlt für Anzeigen und so weiter und so fort. Da denke ich, sind wir im Moment so ein bisschen in so einer Wildwestphase. Ich würde aber mal prognostizieren, dass das besser wird, dass wir sozusagen gesetzliche Regelungen finden werden, die das tendenziell sozusagen bessern werden. Das ist meine große Hoffnung, und ich würde von daher denken, im europäischen Wahlkampf habe ich jetzt noch keine Berichte gehört, dass da große Probleme aufgetaucht sind. Wir haben auch mittlerweile von Seiten der Presse gute Kompetenzen, das zu analysieren. Und ansonsten, was Fake News betrifft, ja, da muss man sozusagen an den Journalismus den Aufruf richten, nicht sozusagen auf jede Sache draufzuspringen und denen sozusagen die Luft zum Atmen erst zu geben, die das dann zum großen Skandal machen. Bestimmte Dinge werden behauptet und sind eben nicht korrekt. Und darüber sich dann zu empören, hilft im Grunde eher denen, das haben wir ja in den letzten Jahren erfahren, die diese falschen Nachrichten lancieren. Und da müssen wir als Gesellschaft einfach lernen, unsere Reflexe zu zügeln und das dann auch mal zu ignorieren.
Wir sprechen hier über ein gesamtgesellschaftliches Problem, was wir gerade in der westlichen Welt zu verzeichnen haben. Die Menschen vertrauen und nutzen immer stärker die sozialen Medien. Ich versuche immer dagegen zu halten, Leute, nutzt Printmedien, Qualitätsjournalismus. Ja, aber wir müssen auch in den sozialen Medien aktiver werden. Wenn ich erfahre, dass über 80% der von politischen Parteien geteilten Inhalte in der Bundesrepublik Deutschland AfD-Inhalte sind. Die Populisten, die wollen draufhauen. Die vertrauen der AfD, die teilen deren Inhalte blind. Während wir kritische Angehörige unserer jeweiligen Parteien, muss denn das sein, dass ich auch diesen Inhalt jetzt teile? Wir üben uns dort in vornehmer Zurückhaltung. In Teilen wünschte ich mir, dass wir diese Zurückhaltung dann auch aufgeben und so die Bürgerinnen und Bürger auch veranlassen, sich selbst ein Bild zu verschaffen. Nicht nur ein Blatt des Qualitätsjournalismus zu lesen, sondern auch mehrere Blätter. Die Lokalzeitung nicht zu vergessen, das Stadtradio auch mal einzuschalten, weil das sind eben die Medien, denen wir in der Gesamtschau zu vertrauen haben. Ich bin auch einer, der daddelt kurz vor Mitternacht und schaut sich die verschiedensten Zeitungen aus dem In- und Ausland an bei den freien Inhalten, um einen Überblick über die laufenden Debatten und Diskussionen und Themen dann zu bekommen, weil ich auch insoweit nicht mehr auf ein Medium setze, das klar gesagt, aber zu viele vertrauen dann Inhalten von einzelnen politischen Parteien, gerade die Populisten tun es mit der AfD hier in der Bundesrepublik Deutschland, aber das ist nicht ein ausschließliches Problem jetzt vor den Europawahlen, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, über die wir diskutieren müssen. Wüsste ich die Lösung schon, wäre ich vor Ort mit meiner politischen Partei auch extrem erfolgreich. Ich stagniere seit 10 Jahren, ist auch schon ein Erfolg. Aber Fakt ist, wie komme ich an die Bürger ran? Die, wenn sie bei mir auch am Infostand dann vorbeigehen, immer weniger gewillt sind, sich auch auf längere Diskussionen einzulassen. Das ist ein echtes Problem. Und daran müssen wir alle arbeiten. Die Patentlösung habe ich da noch nicht. Die EU-Kommission versucht gegenzusteuern mit Kampagnen, diesmal wähle ich, gute Videos ins Netz einzuspeisen. Die Zugriffszahlen sind gut, aber sie sind nicht so hoch wie bei den Populisten.
Ich möchte ganz gerne mal auf eine Sache zurückkommen und zwar auf Polen und Ungarn. Da hatten wir ja vorhin schon drüber gesprochen, natürlich. Und in Polen haben Sie gesagt, Herr Adam, dass die Bevölkerung aber eher proeuropäisch eingestellt ist, obwohl dann halt natürlich das in der Regierung sich nicht so ganz widerspiegelt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie soll die EU denn mit diesen beiden Ländern am besten umgehen?
Mit dem Rechtsstaatsmechanismus Artikel 7 des EU-Vertrages haben wir dann am Ende, wenn es zum Schwur käme, nach wie vor einen zahnlosen Tiger. Auf der Basis der Verträge werden wir einzelne Mitgliedstaaten nicht veranlassen können, dass ihr Votum auf der europäischen Ebene im Ministerrat nicht mehr zählt. Dazu haben wir nun schon zu viele populistische Regierungen. Aber es ist unsere Aufgabe, auch über den Europäischen Gerichtshof dann daran zu arbeiten, Mechanismen auch zu entwickeln, dass europäische Rechtsprechung auch in nationales Recht dann umgesetzt wird. Wenn der Europäische Gerichtshof Recht spricht, dass die Justizgesetzgebung in der Republik Polen dort nicht unseren Kriterien entspricht, dann müssen wir auch dazu übergehen, dass das Land, wenn es sich an solche Entscheidungen nicht hält, dort auch zum Beispiel nicht mehr die Finanzmittel in verschiedensten Bereichen bekommt, die es dann grundsätzlich beanspruchen könnte. Bislang haben wir solche Mechanismen noch nicht. Die EU-Kommission hat dazu Vorschläge gemacht. Eine Grundsicherung sozusagen ja bei den Strukturförderungsmitteln, aber weitere und zusätzliche Mittel nur dann, wenn auch uneingeschränkt die Rechtsstaatskriterien erfüllt werden. Und da hat Herr Oettinger einen sehr guten Vorschlag gemacht, den ich mir wünschte, dass wir ihn am Ende auch dann durchsetzen.
Die Herausforderung oder die Spannung besteht darin, dass man sozusagen einerseits klar signalisieren will, dass es so nicht geht, andererseits aber natürlich irgendwie auch im Dialog bleiben will. klugerweise. Denn das ist ja auch eine Diskussion, die ja nun gerade die Europäische Volkspartei mit Werbe führt. Soll man jetzt die Fidesz-Partei von Orbán ausschließen oder nicht? Im Moment sind sie suspendiert. Das ist sozusagen der Versuch eines Kompromisses. Was passiert, wenn der Gesprächskontakt abreißt? Das hat man, und Herr Adam hat es vorhin erwähnt, am Fall der britischen Konservativen sehen können. Das ist ja zum beiderseitigen Schaden gewesen. Also von daher, man behält ja auch Einfluss, wenn Herr Orbán, man behält Einfluss auf ihn. Ob man das als befriedigend empfindet, das kann ich gut verstehen, wenn das viele nicht tun. Aber ich will nur sozusagen klar machen, dass das eine durchaus komplexe Frage ist und man schon auch Motive zumindest anerkennen kann, derjenigen, die sagen, nein, wir wollen mit denen im Dialog bleiben. Aber wir müssen anerkennen, dass die Europäische Union ein Problem hat und einfach die Verträge und so alles nicht darauf ausgelegt sind, dass die Staaten anfangen, rechtsstaatliche Grundlagen über Bord zu werfen. Das haben wir uns nicht vorstellen können und da lernen wir und wir werden entsprechende Mechanismen, da bin ich relativ zuversichtlich, finden, die sozusagen äquivalenten Druck aufbauen, die uns also zumindest die Anreizstruktur so gestalten, dass diese Staaten dann letztlich doch vermutlich Kompromisse eingehen werden. Aber das wird ein spannender Kampf, einer der zentralen politischen Konflikte des neuen Parlaments und dann der neuen Kommission sein wird, würde ich annehmen.
Was kann denn eigentlich jeder einzelne Bürger tun, um gegen Populismus vorzugehen?
Zunächst mal wählen zu gehen. Das ist ein wichtiger Punkt und ein anderer Punkt ist...
Und wenn er da die Populisten wählt?
Dann ist, das sage ich jetzt mal aus demokratietheoretischer Sicht, mir das immer noch lieber, als wenn jemand gar nicht wählen geht. Wer gar nicht wählen wird, wird alles immer als sozusagen frustrierter Beobachter ansehen. Wer wählen geht, von dem würde ich hoffen, dass er dann sich auch für Politik interessiert und sich etwas über Politik informiert und sich dann auch vielleicht zum Beispiel anschaut, was machen denn die populistischen Parteien, falls er solche wählt, tatsächlich im Parlament. Und das Ergebnis einer solchen Beobachtung wird vermutlich nicht zugunsten dieser populistischen Kräfte ausfallen. Denn die machen da wenig Konstruktives, sie sind eher destruktiv unterwegs und sie können auch deswegen keine positiven Ergebnisse nachher vorlegen. Also da vertraue ich auf die Funktionsfähigkeit unseres repräsentativ-politischen Systems. Von daher würde ich immer sagen, ich wünsche mir vor allem, dass die Bürgerinnen und Bürger sich für Politik interessieren, dass sie sich informieren und möglichst etwas breiter, nicht nur aus einer einzelnen Quelle, und dass sie mit ihren Mitbürgerinnen und Mitbürgern über solche Dinge sprechen. Das ist, glaube ich, das Beste. Und Herr Adam hat eben schon davon gesprochen. Wir haben diese Häppchenmentalität, also die Aufmerksamkeitsspannen, die sinken. Da gibt es mittlerweile sogar wissenschaftliche Studien darüber. Und sich auf lange und komplexe Gedankengänge einzulassen, ist aber unabdingbar, wenn man Politik verstehen will. Und wie gesagt, dazu können wir immer nur wieder aufrufen und versuchen, das auch zugänglich zu machen. Ich denke, da sind die politischen Systeme und ich sage auch Universitäten und sowas in der Pflicht, Angebote zu machen, sozusagen Verständnis zu erhöhen.
Um es zu ergänzen, für mich war schon immer das Wahlrecht Wahlpflicht. Aber ich habe da doch einen etwas anderen Einsatz und sage, liebe Bürgerinnen und Bürger, verschenkt eure Stimme nicht, wenn es um die Wahlen zum Europäischen Parlament geht. Das Europäische Parlament hat mehr zu sagen, als ihr denkt. Im letzten Europäischen Parlament, beziehungsweise noch amtierenden Europäischen Parlament, haben wir ja aus der Bundesrepublik Deutschland Vertreter von 13 Parteien. Da sind auch Leute wie Udo Vogt von der NPD noch immer drin. Liebe Leute, verschenkt eure Stimmen nicht, sondern setzt auf die Kräfte, die Europa fortentwickeln wollen und nicht gerade diejenigen, nenne ich wieder die AfD, andere Parteien wären zu nennen, die destruktiv sagen, ja, wir wollen alles neu und am Ende wollen wir gegebenenfalls dann auch aus dem Euro austreten. Selbst die AfD hat dieses so beschlossen, dass der Formelkompromiss dort, wir wollen zunächst einmal auf eine Reformierbarkeit der EU, in welcher Richtung und mit welchen Partnern auch immer, setzen und am Ende wollen wir dann raus, wenn wir diese Reform nicht hinkriegen. So denken diese Menschen. Das sind destruktive Kräfte. Leute, Protest wurde in den letzten Jahren oftmals bei verschiedensten Wahlen dann zum Ausdruck gebracht. Aber wenn es um die Fortentwicklung Europas geht, ist das für mich eine verschenkte Stimme. Und das sage ich diesen Menschen auch. Und ich finde mich auch nicht ab, wenn wir dann nur 10%, 11% oder 12%, abhängig auch von der Wahlbeteiligung, AfD-Stimmen dann bei der Europawahl dann haben. Ich möchte versuchen, nicht mit deren Funktionären, aber mit deren Wählerinnen und Wählern zumindest diejenigen, die sich noch einer Diskussion öffnen können, dort mit diesen in einen Dialog zu treten. Und deshalb engagiere ich mich beispielsweise auch in einer überparteilichen Organisation. Wir sind keine Jubel-Europäer, sondern wir wollen die europäischen, die sachpolitischen Themen, wollen wir nüchtern analysieren, pro und contra dann wägen. Und in einer überparteilichen Organisation versucht man daraus dann auch Anstöße für Kompromisse, Kompromisslinien auch für die europäische Ebene dann zu entwickeln. So sind wir dann auch in einer Union europäischer Föderalisten auf europäischer Ebene organisiert.
Wir haben ja jetzt viele Punkte angesprochen, die positiv an der EU sind, auch einige Probleme, mit der die EU zu kämpfen hat. Wenn wir jetzt nochmal so auf die Zukunft blicken, wie kann die EU denn zum Beispiel bürgernäher werden? Weil das ist ja auch immer einer der großen Kritikpunkte, dass viele sich gar nicht vorstellen können, was passiert da überhaupt im Europäischen Parlament?
Ja, ein erster Punkt ist, dass ich unsere Kommunalpolitiker, Landespolitiker und auch nationalen Politiker auffordere, auch wenn es zum Beispiel um Grundsteinlegung oder Einweihungsfeiern geht, auch mal zu betonen. Da sind Strukturförderungsmittel, da sind Innovationsförderungsmittel aus der EU mit involviert. Weil wenn es um was Negatives geht, egal welcher parteipolitischen Couleur, da wird gesagt, die in Brüssel, obwohl die nationalen Regierungen ja an der Gesetzgebung in der EU mitgewirkt haben. Es heißt, über Gutes zu reden. Die EU hat Niedersachsen nicht im Fokus, aber auch wir bekommen Strukturförderungsmittel. Wenn wir über LEADER-Mittel bei uns in der Presse lesen, das sind EU-Strukturförderungsmittel. Wir planen in Bovenden etwas zur Förderung der Artenvielfalt zu tun, mit Blick auf unsere Bienen. Wir haben dort ein Projekt entwickelt, dafür brauchen wir 600.000 Euro. Der Flecken Bovenden, er steht finanzpolitisch gut da, aber könnte diese Mittel nicht aus eigener Kraft aufwenden. Selbstverständlich haben wir dort Anträge gestellt, um auch Mittel aus Strukturförderungsmitteln der EU dann zu bekommen. Und da setzen wir darauf, dass die EU gerade für solche Schwerpunkte uns unterstützt. Und sie tut es, hoffe ich auch.
Das tut sie in der Tat. Die Europäische Union hat eine große Website aufgesetzt. Die Adresse weiß ich jetzt leider nicht mehr, aber ich habe für Göttingen mal nachgeschaut. Da kann man sozusagen bis auf die einzelnen Landkreise runter sehen, wo es sozusagen positive Folgen gibt. Da ist für Göttingen zum Beispiel die Akzeptanz der geografischen Angabe für die Rohwurstsorte Göttinger Stracke wird da genannt. Also das mag einige begeistern, die gerne essen. Aber es geht beispielsweise auch darum, dass Mittel zur Verfügung gestellt werden, zum Beispiel zur Eingliederung von Langzeitarbeitslosen. Das sind Gelder, die aus dem Europäischen Sozialfonds kommen. Oder es gibt Gelder auch aus dem Europäischen Sozialfonds, hier ganz konkret vor Ort für Auslandspraktika, für arbeitslose junge Menschen. Es gibt alle möglichen anderen Förderungsmaßnahmen. Also wenn man sich dafür interessiert, kann man relativ leicht rausfinden, wo ganz konkret vor Ort Integration und fiskalpolitisches Handeln der Europäischen Union für uns hier im Landkreis Göttingen einen Unterschied macht.
Zum Beispiel auf der Internetseite www.europa-für-niedersachsen.de. Ich wiederhole es noch einmal kurz. Auf der Internetseite www.europa-für-niedersachsen.de. Dort lässt sich zum Beispiel der Förderkompass für Niedersachsen aufrufen. Und da ist aktuell zu sehen, dass 391 Projekte in Südniedersachsen gefördert werden. Mit einmal ranzoomen und Klick auf die einzelnen Projekte gibt es dann auch noch zusätzliche Informationen. Und da wir nun auch schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt sind, bleibt mir nur, mich ganz herzlich bei meinen Interviewgästen zu bedanken. Das war einmal der Vorsitzende der Europa-Union Göttingen, Harm Adam. Und dann war auch noch Professor Andreas Busch zu Gast, der vergleichende Politikwissenschaft und politische Ökonomie an der Universität Göttingen lehrt. Am 26. Mai heißt es dann auch für uns in Deutschland wählen gehen. Damit verabschiede ich mich für heute. Mein Name ist Jennifer Bullert und ich bin redaktionell verantwortlich für den Inhalt der Sendung. Und ich kann nur sagen, bitte gehen Sie wählen.